So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Fertig. Eigentlich alles klar, ne? Was in diesem Text ins Auge springt, sind diese sechs Begriffe. Die Begriffspaare, möchte ich mal sagen, Weisheit auf der einen Seite, Barmherzigkeit auf der anderen Seite, Stärke gegen Recht, Reichtum gegen Gerechtigkeit. Aber es geht eben nicht nur um diese Begriffspaare in der Tiefe, geht es um die Frage, ich oder Gott, oder besser gesagt, mein Verhältnis zu Gott. Unser Jeremia-Text aus Jeremia 9, 22 bis 23, den ich eben vorgelesen habe, der kreist um ein altes Wort, was wir eigentlich heute kaum noch brauchen. Es klingt ein bisschen angestaubt in unseren Ohren und wir hören es kaum noch in der Alltagssprache, die uns umgibt und die wir selbst benutzen, nämlich rühmen. Heute wird niemand mehr gerühmt. Der ist vielleicht cool oder der hat Starqualitäten oder er steht ganz oben auf der Bestsellerliste. Top ist er. Aber es geht immer noch um dieselbe Sache. Es geht darum, dass jemand stolz ist auf das, was er ist, was er oder sie erreicht hat, was sie sich leisten können, was sie wissen oder was sie auch bewegen können. Die Frage ist nur, ist denn das grundsätzlich was Falsches? Sollen wir uns denn nicht über das freuen, was uns gelungen ist, was wir können und haben? Und es ist nicht ein frommes Missverständnis, das lange in christlichen Kreisen kursierte, dass es in keiner Weise richtig sei, etwas, was Menschen tun oder können, zu rühmen. Es gibt einen schwäbischen Grundsatz, der Bernd wird ihn vielleicht kennen. Wenn nicht geschimpft ist, ist schon gelobt. Also bloß nicht zu viel loben, das könnte ja stolz machen. Ja, Jeremia nennt in seinem Wort an das Volk Israel die Begriffe Weisheit, Stärke und Reichtum als Gründe für das Rühmen. Was ist eigentlich gegen Weisheit, Stärke und Reichtum einzuwenden? Ist das nicht etwas, was sich wirklich zu erreichen lohnt? Und wenn wir es mal ganz fromm sehen, erreichen, und ich meine das durchaus positiv, erreichen wir manches nicht davon mit Hilfe unserer Begabungen, die wir empfangen haben von Gott, unserer Anstrengung, unserer Bemühungen, die wir uns abverlangt haben. Und hier ist ja auch nicht die Rede davon, dass sich nur jemand einbildet, er sei weise. Nein, es geht schon um wirklich weise Menschen. Und es geht auch nicht darum, dass jemand nur meint, er sei stark. Vielleicht ist das mit dem Reichtum noch am ehesten ein Begriff, wo wir leicht zustimmen, dass das sehr schädlich sein kann. Wir kennen das mit dem Kamel und dem Nadelöhr. An sich ist aber auch nach dem Verständnis, das ich aus der Bibel beziehe, Reichtum per se nichts unbedingt Schlimmes. Sicher, mir scheint, dass Jeremia auch nichts dagegen hätte, dass wir uns freuen über Wissen und Weisheit, über Bildung und Erfolge, über Kraft, die wir haben, um etwas ins Werk zu setzen. Es geht ihm nicht um Kritik an Weisheit und Stärke und Reichtum an sich. Es geht ihm um den falschen Umgang damit. Dort, wo unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten dazu dienen, uns selbst herauszustreichen, uns anderen gegenüber hervorzutun und uns und das, was wir erreicht haben, in den Mittelpunkt zu stellen, da trifft uns die Kritik des Propheten. Ich fand interessant, dieses hebräische Wort für rühmen, ich bin jetzt kein Altsprachler oder jemand, der da wirklich sich auskennt, ich muss das also irgendwo aus Zitaten klauen, dieses hebräische Wort für rühmen, das haben wir gerade ganz häufig benutzt. Das heißt nämlich Hallel singen. Wir singen Halleluja. Und Hallel singen heißt eigentlich jemanden rühmen. Und wenn wir Halleluja singen, rühmen wir Jahwe, Gott. Halleluja, wir rühmen Gott. Da kommt das also her. Und in dieser Wortverbindung, Halleluja, da ehrt es auch Gott. Und dem allein steht nach biblischem Zeugnis Lob und Ruhm zu. Und ein Mensch, der sich selbst rühmt, so wie Jeremia das hier sagt, der singt eben sein eigenes Lob. Und nur noch das. Er verliert das richtige Maß und stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Und das so sehr, dass er am Ende niemanden sonst mehr sehen und hören kann. Er nimmt niemanden mehr wahr. Und solch einen Menschen hat Martin Luther mal einen in sich selbst Verkrümmten genannt, weil er die Blickrichtung nicht mehr hat, die einem Menschen eigentlich zustehen. So sehr ist er mit sich selbst, seinen Erfolgen, seinen Leistungen, seinem Besitz und seinen Kenntnissen beschäftigt, dass seine Wahrnehmungen nur noch auf sich selbst reduziert sind. Das ist auf die Dauer ein anstrengendes Leben. Für den Menschen selbst und vor allen Dingen für die, die mit ihm zu tun haben. Wo jemand nur auf sich konzentriert ist, wird das Gespräch schwierig. Andere und ihre Themen und Anliegen kommen dann gar nicht mehr vor. Nur eigenes scheint relevant und bleibt das Thema aller Gespräche. Und das zerstört langsam und sicher auch die Gemeinschaft. Und das Zusammentreffen mit solchen Menschen ist, wie gesagt, sehr anstrengend. Selbstruhm macht einsam und schneidet aus der Gemeinschaft ab. Ich will einen Fall zitieren, natürlich nicht mich selbst, das sei mir ferne. Ich habe einen, in der Stadtverwaltung haben wir öfter so Meetings und dann kommen dann Leute zusammen und dann gibt es einige, die permanent darauf hinweisen, was sie alles geleistet haben und dass das ihre Idee war und so weiter und so weiter. Fürchterlich peinlich. Für alle, die dabei sitzen und zuhören. Und im Grunde genommen schaden sich diese Leute eigentlich wirklich menschlich gesehen selbst damit. Denn am Ende nimmt sie niemand mehr ernst. Ja? Es ist nicht nötig, dauernd darauf hinzuweisen, dass ich es ja war oder mein Amt oder was weiß ich auch, der jetzt das ganz Tolle geschafft hat. Das ist, erreicht nämlich eigentlich genau das Gegenteil. Jetzt meinen wir vielleicht, dass solcher Selbstruhm in der Regel bei anderen nur zu sehen ist und oft auch in der Welt der Geschäftsleute. Aber ihr wisst jetzt, was kommt. So ist das nicht. Also hört schon mal hin. Nein, hört besser weg, sonst seid ihr traurig. Wir kennen das ja aus dem Fernsehen, ne? So diese Selbstdarstellungsshows, die da permanent kommen. Also ich denke an Thomas Gottschalk. Die Wetten spielen eigentlich nur noch so eine ganz geringe Rolle. In Wirklichkeit geht es darum, welcher Star jetzt gerade welchen neuen Film gedreht hat und welches neue Lied auf dem Markt ist. Und das ist genauso peinlich, für mich jedenfalls. Nur so kann man sich vermarkten, interessant bleiben. Aber bei uns gibt es das auch, auch in den frommen Kreisen. Ich merke es auch an mir selbst. In unserem Alltag kann der Selbstruhm Erfolge feiern. Dann geht es vielleicht nicht um Geld oder um gezeigte Leistungen in Form eines Schreibens eines Buches oder Erstellen eines Filmes. Aber ja, es geht vielleicht um die Zeit, die ich opfere für die Gemeinde und für Gott. Oder es geht vielleicht um Taufzahlen, die wir in unserer Gemeinde haben. Oder überhaupt die tolle Gemeinschaft, die bei uns ist und die andere so gerne hätten. Und so rühmen wir dann auch unsere geistlichen Leistungen und Erfolgsgeschichten. Und wie gesagt, hier ertappe ich mich auch immer wieder selbst, dass ich das so tue. Natürlich alles im Namen Gottes. Aber im Grunde genommen meine ich mich schon oft selbst damit, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin ja auch ein Teil dieser Gemeinde und bin auch froh und stolz über das, was hier passiert. Ja, und jetzt lädt uns also das Wort des Propheten Jeremia zu einem Perspektivwechsel ein. Wenn ein Mensch sich rühmen will, soll er sich dessen rühmen, dass er Gott kennt. Den Gott Israels, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit aufrichtet. Gott richtet Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit auf. Ich, der Herr, bin es, der auf dieser Erde Gnade, Recht und Gerechtigkeit schafft. An und für sich ganz entspannend für mich. Nicht ich muss das tun, wie auch bei all den riesigen Problemen, die ich täglich per Elektronik über mich hereinbrechen lasse. Gott verspricht, er will es schaffen. Natürlich frage ich mich dann, wann endlich? Wann schaffst du das? Und unser Job ist es, wir sind ja schließlich eingesetzt in den Stand von hohen Priestern, wir dürfen bitten, dass er Recht und Gerechtigkeit schafft und Gnade. Die Gnade ist ja schon vollständig greifbar. das ist ja abgearbeitet seit 2000 Jahren. Jesus Christus hat das geschaffen für jeden, der das will. Und damit im Grunde genommen auch Gerechtigkeit, weil gerecht werden kann man nicht dadurch, dass man ein guter Mensch ist und durch eigene Leistung, sondern nur, dass man das annimmt, was Christus geschaffen hat, nämlich die Gerechtigkeit, die er geschaffen hat für uns aus Gnade. Das mit dem Recht, das ist dann vielleicht noch eine andere Geschichte, da will ich jetzt mal lieber nichts zu sagen. Dennoch denke ich mal, es ist immer hilfreich, den Blick von sich selbst wegzuwenden. Nur so kann man aus dem Kreislauf der Selbstbezogenheit entkommen. Der Prophet nennt jemanden klug, der Gott rühmt. Und wenn wir Menschen auf Gott schauen, bekommen wir dann eben auch einen Blick für das richtige Maß. Moni hat das vorhin ja schon gesagt. Angesichts der Größe Gottes sehen wir uns mit Gottes Augen in dem richtigen Verhältnis zu ihm. Vor Gott und nur vor ihm können Menschen sich so sehen, wie sie wirklich sind. Sie können dann auf übertriebenen Selbstruhm und auf falsche Selbstherabsetzung, das ist genauso schädlich, denke ich, verzichten. Denn Gott hat jeden in seiner Barmherzigkeit angesehen und ihm und ihr einen Platz gegeben, vor ihm, dem Herrn der Welt, einen Platz als geliebtes Kind Gottes. Und diese Sicht verändert vieles. Wenn ich mich ehrlich vor Gott betrachte, bin ich nicht mehr der Weise, sondern der, der oft ratlos ist und keine Ideen hat, wie er seine Probleme lösen kann. Und vor Gott bin ich auch nicht der Starke, der alles kann, sondern ich sehe mein eigenes Versagen, das dringend erfordert, dass Gott mir gnädig ist. Ich bin sehr abhängig von ihm. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt Gott. Und das ist dann eben mein Trost an dieser Stelle. Es geht also bei Jeremia zuallererst bei dieser Mahnung um meine Stellung zu Gott, mein Verhältnis zu ihm. Und es geht um die Stellung, die ich habe zu den Menschen um mich herum. Wir kommen ja als Gemeindeleitung von einer Tagung, das wisst ihr ja, und unter anderem wurde mir da klar und neu deutlich, dass wir als Kinder Gottes, und damit meine ich nicht nur die Gemeindeleitung, sondern ich meine uns alles, wir als Kinder Gottes, wir haben den Auftrag, als Priester im Sinne des Alten Testamentes zu leben. Das war fast das Wichtigste, was ich da verstanden habe, wieder ganz neu. Was macht ein Priester? Wir kennen das aus dem alten Israel. Der nahm sich die Last des Volkes, bildlich, ging in den Tempel, lud diese Last vor Gott ab und kam von Gott zurück mit einer Weisung für das Volk. Also diese Stellvertreterfunktion zwischen den Menschen und Gott, das ist die Aufgabe des Priesters. Und diese Aufgabe hat jeder von uns. Welchen Gott zeigen wir denn den Menschen? Die Anliegen der Menschen vor Gott zu bringen und umgekehrt Gottes Willen ihnen mitzuteilen, das ist unser Job. Rühmt euch, dass ihr Gott kennt, sagt Jeremia. Und wenn wir Gott kennen, haben wir den Menschen etwas zu sagen. Dann können wir ihnen beschreiben, wie dieser Gott ist. Und was wir gelernt haben aus der Bibel ist, Gott ist barmherzig. Gott ist Liebe, Gott ist Barmherzigkeit. Er liebt jeden, egal mit welcher Vorgeschichte jeder Mensch herumläuft. Und er will auch jeden retten aus der Sünde. Aber Gott ist auch genauso heilig, ist auch genauso unnahbar. Er wohnt in einem Licht, dem niemand nahen kann. Gott, vor dem Sünder und Sünde vergehen müssen. Aber eben auch, und das ist das Dritte, diesen Gott, der Ungerechten Gerechtigkeit schenkt. Der will, dass wir durch Vergebung in den Stand gesetzt werden, heilig zu sein, selbst Heilige zu sein und ihm zu begegnen, mit ihm tiefe und innige Gemeinschaft zu haben. So sollen wir als Priester unseren Mitmenschen Gott vermitteln. Und das ist ein schwerer Job, finde ich. Das ist gar nicht einfach. Der, der klug und weise ist, der Wissen erworben hat und damit anderen überlegen ist und es auch weiß, kann von dieser Barmherzigkeit Gottes lernen. Wir wissen selbst, wir haben ja einige Lehrer hier, ne, Arthur, dass kalt und aus einem Gefühl der Überlegenheit heraus vermitteltes Wissen nicht gut ankommt. Als Schüler kann man, glaube ich, in jedem Fall akzeptieren, dass der Lehrer auf seinem Gebiet besser ist, dass er mehr weiß. Nur, wenn der Lehrer nicht in der Lage ist, das mit Barmherzigkeit, will ich mal sagen, und mit Freundlichkeit und mit Liebe zu vermitteln, dann wird das nicht akzeptiert. Dann kommt es einfach nicht an. Genauso der, der stark und kompetent ist, sich durchsetzen kann und mehr Kraft als andere hat, kann vom Recht, das vor Gott gilt, lernen. Und da gilt eben nicht das Recht des Stärkeren, sondern es gilt dieses Recht des Schwächeren. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn sie ihren Blick auf Gott gerichtet haben, setzen Starke ihre Stärke dann dafür ein, dass andere, die schwächer sind, auch zu ihrem Recht kommen. Dass alle zu ihrem Recht kommen und das Gegeneinander der Starken durch ein Miteinander aller ersetzt wird. Und das kann zu einem Grundsatz für einen jeden von uns werden, zu einem Leitgedanken, der aus dem Recht, das Gott setzt, kommt. Und genauso der, der reich ist, der Besitz hat und damit viele Möglichkeiten hat, der lernt im Angesicht Gottes damit für Gerechtigkeit zu sorgen. Das Verhältnis zum Besitz verändert sich. Nicht Geiz und ängstliches Festhalten am Erworbenen dominiert dann das Leben, sondern die Freude, und ich sage es ganz bewusst so, die Freude, davon abgeben zu können, die Freude am Teilen und ein selbstloses Helfen dort, wo es nötig ist. Daraus wird dann Freude für alle, für den, der gibt und für den, der etwas bekommt. Und das Miteinander, das Gott sich für die Gemeinschaft seiner Menschen gedacht hat, gewinnt Gestalt. Wo Teilhaben an dem, was Gott geschenkt hat, erfahrbar wird, da bereichert es das Leben aller. Einen Menschen, der sich in seinem Leben von der Barmherzigkeit, dem Recht und der Gerechtigkeit Gottes leiten lässt, weil er Gott kennt, den nennt unser Bibeltext klug. Und Klugheit meint hier nicht nur die Klugheit des Kopfes, also ich weiß ganz besonders viel, sondern auch und genauso die Klugheit des Herzens. Ich empfinde ganz viel mit und handle entsprechend. Ein in diesem Sinne kluger Mensch nimmt für sich und sein Handeln Maß an Gottes Gebot und mehr noch an dem Handeln, das Gott ihm selbst gegenüber gezeigt hat. Es ist klug, Gott zu kennen, sagt unser Text. Das ist eine Aussage, die wir als Christen sicher bejahen können. Ich glaube nicht, dass mir jemand widersprechen würde heute Morgen hier. Aber ich denke, einem Nichtglaubenden erschließt sich das nicht so ohne weiteres. Da muss dieser Schritt dazwischen kommen, dass der Geist Gottes dem Menschen zeigt, wie Gott wirklich ist. Es ist klug, Gott zu kennen, und kennen meint hier auch, und jetzt meine ich wieder uns, ihn als Herr über mein persönliches Leben zu akzeptieren, ihm glauben, ihn suchen, ihn lieben. Aber selbst das erhebt uns ja auch nicht über die Menschen, die Gott nicht kennen. Wir haben als Christen nur den ungeheuren Vorteil, dass uns der Geist Gottes ein Stück weit Gott geoffenbart hat, dass wir verstanden haben, ein Stück weit, wer Gott ist. Wir dürfen klug sein, dass wir Gott kennen, so möchte ich es mal formulieren, dass wir ihn kennen dürfen. Und das ist also nicht Klugheit, die wir uns selbst verdient haben, weil wir so weise sind oder so, ja, so sanftmütig oder sonst irgendwie, sondern wir haben es geschenkt bekommen. Wir dürfen glauben, dass Gott uns trotz unserer elenden, massiven Schuld als Kinder angenommen hat. Und so erinnert auch Jeremia das Volk Israel an seinen Bund mit Gott, mit dem Gott der Väter, der sich in Treue und Fürsorge immer wieder zu seinem Volk gestellt hat, genauso wie er es auch zu uns heute tut. Immer wieder war er für sein Volk da, hat es begleitet, gestärkt, hat ihm vergeben und einen neuen Anfang gewährt. Und dieser Gott verdient allen Ruhm und alle Ehre. Deshalb singen wir ja auch so viel Loblieder und Dankes- und Ruhmlieder. Und wo der Israel immer wieder neu vor Augen steht, kann auch das Volk aus seiner falschen Selbstbezogenheit, Gottvergessenheit und zerbrechenden Miteinander heraus neue Perspektiven gewinnen. Genauso wie wir das können. Wie das Volk Israel korrigiert der Blick auf Gott auch unsere Sicht auf uns selbst. Gott will uns befreien zu einem Leben, das nicht im Selbsttum stecken bleibt, sondern das Miteinander mit Gott und den Menschen feiert. Das kann dort erfahrbar werden, wo wir teilen, was wir haben. Unser Wissen, unsere Kraft, unser Besitz sind dann kein Potenzial für eigene Ehre mehr. Wir können stolz darauf sein, in einem guten Sinne stolz darauf sein und uns darüber freuen, was uns zuteil geworden ist, was wir erreicht haben. Aber es bietet eben im Licht Gottes keine Munition für die Herabsetzung anderer. Noch einmal gesagt, die Jahreslosung ist ganz wichtig für mich. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, nicht in denen, die stark sind, nicht in denen, die klug sind und weise, nicht in denen, die reich sind. Zum Schluss noch einmal, nicht damit wir uns Gottes Liebe verdienen, sind wir zu einem solchen Perspektivewechsel eingeladen. Es geht dem Propheten nicht darum, dass er sagt, wenn ihr Gott gefallen wollt, dann müsst ihr. Darum geht es nicht. Sondern Gott liebt uns ohne unseren Verdienst, trotzdem. Und das hat uns ja auch Jesus ein für alle Mal gelehrt. Aber gerade weil Gott uns liebt, stellt er uns die Fragen nach der Priorität in unserem Leben, damit unser Leben gelingt. Nicht weil er das braucht, sondern weil wir das brauchen, um nicht in falschen Fährten stecken zu bleiben und am Leben vorbeizugehen, das uns erwartet, wenn wir nach Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit Ausschau halten und sie zu Taten der Liebe werden lassen. Wenn wir unseren priesterlichen Auftrag zwischen Gott und den Menschen erfüllen wollen. Amen.